Kinder dürfen jetzt in die Kigo gehen. Zwei Freunde waren fast immer zusammen. Sie haben sehr viel miteinander erlebt. Sie haben zueinander gehalten, sie haben sich sehr stark vertraut. Und doch hat es einen Riss in diese Freundschaft gegeben. Weil für einen Mann ist es brenzlig geworden. Wer hat genau gemerkt, wenn ich jetzt zu dem Freund habe, dann wird es gefährlich für mich. Dann habe ich einen grossen Nachteil. Und so hat er gesagt, in einem ganz wichtigen Moment, ich kenne den Mann nicht. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was uns je passieren könnte. Stellt euch vor, ihr seid mit irgendwie jemandem unterwegs, man versteht sich gut und wenn es irgendwie darum geht, wo man vielleicht auf die Probe gestellt wird, dass das eine zum anderen sagt, ich kenne dich nicht. Das wäre sehr hart für uns. Das könnten wir auch gar nicht verstehen. Und wie sollen die beiden Freunde sich wieder begegnen? Und die Geschichte, eben, die passieren, je nachdem. Und da geht es um die Freundschaft zwischen Petrus und dem Jesus. Der Petrus, der ist Jesus nachgefolgt. Er ist berufen worden und er hat alles losstehen. Und er hat alles aufgegeben von seinem Leben und ist Jesus nachgefolgt. Und das Vertrauen war so stark, dass er sogar Jesus auf dem Wasser entgegengegangen ist. Und ganz viele andere beeindruckende Erlebnisse mit Jesus geteilt hat. Doch wo Jesus gefangen genommen worden ist, hat sich alles geändert. Jesus hat immer zu seinen Jüngern gehalten und sie nie im Stich gelassen. Und gerade der Petrus, wo wir wissen, wo noch vorher gesagt hat, und wenn ich mit dir müsste sterben, ich halte zu dir. Matthäus 26, 35. Er hat ihn am Schluss verraten. Und diese Wendung, die zeigt die menschliche Schwäche und die Herausforderungen im Glauben. Sogar bei den engsten Vertrauten von Jesus. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wisst ihr, wie lange, also ist die Fortsetzung von Ostergeschichte, wisst ihr, wie lange, dass sich Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern gezeigt hat und noch anderen Leuten? 40 Tage. Also nach Ostern, nach der Auferstehung, hat sich Jesus noch über 500 Leuten gezeigt, 40 Tage lang. Bis zu Ufer, wo er dann im Himmel ist. Und wir lesen jetzt in Apostelgeschichte 1,3. Diesen hat er auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Es hat mich wieder ganz neu berührt. Wow. Ostern. Auferstanden. Und er hat sich gezeigt, er war noch 40 Tage mit den Jüngern, mit diesen Menschen unterwegs gewesen. Die Jünger haben ihn selber gesehen, wo er in ihrem verschlossenen Zimmer, die haben ja Angst gehabt, oder? Die haben sich gefürchtet. Und Jesus ist einfach durch die Wand in das Zimmer gekommen, und hat sich ihnen gezeigt. Im Thomas das Mal berührt. Und dann sind die Jünger, der Petrus und auch andere Jünger, einfach in diesen Alltagsgeschäft wieder nachgegangen. Und was haben sie gemacht? Sie sind fischen. Sie haben Fisch gefangen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann begegnet ihnen Jesus am See. Sie haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann ist Jesus am Ufer. Der Petrus sieht ihn, er war nackt, hat schnell sein Gewand umgebunden, ist ins Wasser gekumpelt. Und die Jünger sind dann zu Jesus gekommen, aber sie haben ihn zuerst nicht richtig gekannt. Und Jesus, was sagt er ihnen? Haben sie etwas gefangen? Nein, die ganze Nacht waren wir draussen und haben probiert, Fisch zu fangen, aber wir haben nichts gefangen. Und Jesus sagt, geht noch mal raus und werft euch in Netz auf die rechte Seite. Und die Jünger, die haben 153 Fisch gefangen. Und das ist interessant, weil so hat er sie ja auch berufen im Lukas 5. Das war der erste Fischzug der Jünger, wo sie erkannt haben, wow, das ist der Herr. Der bewirkt Wunder. Und ich habe gelesen, es gibt eine Auslegung, die 153 Fische. Die 153 ist eine ganz besondere Zahl. Jemand hat es so beschrieben, dass es 153 Nationen gegeben in dieser Zeit vor 2000 Jahren. Und das ist wie ein Missionsbefehl. Hey, ich mache euch zu Menschenfischer. Geht in jede Nation und erzählt die gute Botschaft. Dann hat Jesus ein Feuer gemacht. Er hat schon Brot und Fisch auf dem Grill. Er hat gesagt, bringt die Fische auch noch von diesen Fischen. Wir wollen zusammen zu Morgen essen. Und nachdem sie zu Morgen gegessen haben, hat Jesus mit dem Petrus geredet. Was würde jetzt passieren? Eigentlich hat der Petrus ja Freude gehabt, der Auferstehung von Jesus. Auf der anderen Seite hat es ihn wahrscheinlich sehr beschäftigt. Und die Frage, was denkt echt Jesus von mir, dass ich ihn verraten habe? Wie wird Jesus jetzt auf den Verrat reagieren? Und Jesus hat jeden Grund gehabt, den Petrus zu verurteilen. Er hat es ja vorausgesagt, im Petrus, oder? Beim Abendmahl. Oder wütend und enttäuscht sein und ihm klar zu machen, dass er als Jünger nicht mehr fähig ist. Aber Jesus hat dem Petrus keinen einzigen Vorwurf gemacht, wegen dem Verrat. Er stellt auch nicht den Charakter oder die Fähigkeit von Petrus in Frage. Jesus stellt ihm diese Frage. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Und als ich den Text einfach wieder gelesen habe, dann sind die Worte auch an mich gegangen. Dass Jesus mich fragt, hast du mich lieb? Und dann muss ich die Frage auch beantworten. Wie der Petrus. Und das Wunderbare ist ja, dass Jesus uns nicht verurteilt. Gerade aus dem, wo wir vielleicht gerade kommen. Das Leben ist nicht einfach. Vielleicht haben wir im Moment Jesus nicht irgendwie können verleugnen oder nicht zu einem stehen oder was auch immer, aber es gibt andere Sachen, wo wir merken, ich genüge nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich vor Jesus bin. Ich fühle mich nicht gut und es stimmt nicht. Aber er ermutigt uns, in unserem Scheitern oder in unserer Vergangenheit ins Gesicht zu schauen. Und einfach das Getrost hinter uns zu lassen. Sein Blick auf unser Leben ist gnädig und geduldig, Gott sei Dank. Und es geht hier nur um die eine zentrale Frage: Liebst du mich? Und in unserem Glauben steht diese Frage an erster Stelle, weil die Liebe, die hat die grösste Bedeutung. Und das hilft mir auch immer wieder in meinem Leben. Wenn einfach Jesus da ist und ich gemerkt habe, hey, jetzt habe ich wieder versagt. Aber genau darum ist ja Jesus an dem Kreuz gestorben. Genau das ist die Botschaft, die hier für Petrus so zentral ist. Hey, Jesus sagt nicht, hey, ich habe dir es doch gesagt, hast du nicht daran gedacht? Nein, er sagt, liebst du mich? Und das ist das, was es ausmacht, mit Jesus unterwegs zu sein. Da geht es um Beziehung. Und wenn man jemanden lieb hat, so von Herzen lieb hat oder verliebt ist, dann macht man doch alles. Dann wäre man, glaube ich, sogar noch parat, wie vor 100 Jahren zu waschen. Das ist die Liebe, die erste Liebe, die auch in Offenbarung steht. Behalte die erste Liebe, sagt Gott. Lieb mich von ganzem Herzen. So wie es auch Caroline gesagt hat mit dem Bibelvers. Das ist das, was es ausmacht. Liebe kann man nicht kaufen. Wenn ein Mann seiner Frau Blumensträuße bringt, den Köder runterbringt oder was auch immer, alles macht, aber nie sagt, ich liebe dich. Man kann es auch sagen, einfach mit den Lippen. Aber wenn die Frau nicht merkt, oder natürlich auch der Mann nicht merkt, genau, dass der Partner oder auch in der Familie, ich mache das von Herzen, weil ich dich lieb habe, weil ich dich liebe, das macht es aus. Liebe kann man nicht kaufen, sondern Liebe kann man geben. Und genau so ist das auch in der Beziehung zu Jesus. Dann sagt Jesus, weide meine Lämmer. Was bedeutet das? Jesus selber ist ja unser guter Hirte. Und der gute Hirte, steht im Johannes 10, ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Weil der gute Hirte legt sich beim Eingang von dem Schafstall, dort zumal hat sich hergelegt. Und wenn ein wildes Tier gekommen ist, dann war er wie die Türe gewesen und war bereit, für seine Schafe das Leben zu lassen. Das heisst, kümmere dich um die, die mich lieb haben und zu mir gehören. Und Jesus vergibt ihm Petrus und setzt ihn in ein neues Amt ein. Er sagt mit dem, ich vertraue dir und übergebe dir eine wichtige Aufgabe. Wenn wir diese wichtige Frage vom Herz beantworten, dann sagt auch Jesus zu uns, ich vertraue dir das Wertvollste an, was ich kann. Und das sind Menschen. Meine Menschen, die ich lieb habe über alles. Besuch sie. Sorg für die Jugendlichen. Bis an der Seite der Kranken und Einsamen. Teil dein Glauben, gib den nachstehenden Menschen meine Liebe weiter und bereichere den Gottesdienst mit deinen Gaben, die du hast. Das ist das Beste, was wir geben können. Weide meine Schafe oder meine Lämmer. Und dann sagt Jesus auch zu mir und zu dir. Das sagt er auch zu mir und zu dir. Er will uns brauchen. Und wenn Jesus uns brauchen will, dann fragt er nicht, wie lange bist du schon in der Gemeinde? Wie viele Zehnten gibst du? Welche Fähigkeit oder welche Studie hast du oder kannst du vorweisen? Welche Position hast du? Nein. Er fragt dich und mich, hast du mich lieb? Was unsere Gemeinde zuerst braucht, sind nicht studierte Leute oder Menschen mit besonderen Fähigkeiten, sondern Menschen, die sagen, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Und ich bin parat, Herr, dir zu dienen, was ich kann und was ich bin. Und möchte für deinen Auftrag mein Bestes geben. Und parat sein, auch Nachteil in Kauf zu nehmen. Jesus hat den Petrus dreimal gefragt. Dreimal hat der Petrus Jesus verleugnet. Der Petrus hat noch viele Jahre etwas für Jesus tun können, aber am Ende hat es ihn sein Leben gekostet. Und so ist der Petrus dem auferstandenen Jesus begegnet. Und genau so wie vor 2000 Jahren ist Jesus kein Stück weniger lebendig als dann. Er ist mitten unter uns, jetzt. Er ist da in unserer Mitte. Christ sein heisst, mit dem gegenwärtigen Christus zu leben. Wir haben die Auferstehungskraft vom Heiligen Geist in uns innen. Er wirkt durch uns. Und darum ist es so wichtig, dass wir mit ihm leben. Und wenn wir jetzt schon Freude haben, mit Jesus unterwegs zu sein, wie wunderbar wird es dem Himmel sein? Und jetzt ist die Frage, lebe ich mit Jesus jetzt schon? Ist er an meiner Seite? Lebt er in mir? Für was wollen wir denn sonst im Himmel? Er ist ja auch dort. Und dann sage ich, ist es wunderbar, dass wir sagen ich mache jetzt, nicht ich gehe jetzt mit meinem Auto dorthin, sondern dass wir dürfen sagen, wir gehen jetzt mit unserem Auto Jesus dorthin. Oder komm, wir machen das miteinander und zusammen, weil Jesus ist bei uns, er ist mit uns. Er lebt genau so mit uns wie du. Und er wünscht sich, dass wir eine innige Beziehung zu ihm haben und ihn von ganzem Herzen lieben. Und das soll ein Freudenfest sein, damit Menschen an uns sehen, wie wunderbar es ist, mit Jesus zu leben. Was erwartet Gott von uns? Dass wir seine Gebote halten, dass wir die Bibel lesen, dass wir in den Gottesdienst gehen und beten. Ja, das ist gut. Aber was er wirklich von uns wünscht, ist unsere Liebe zu ihm. Im 5. Mose kann man noch eins weiter, ich glaube, es hat noch einen Bibeltext, bei mir geht es jetzt gerade nicht, steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also mehr geht nicht. Mehr kann man nicht. Gott möchte von Israel und von uns unsere Liebe von ganzem Herzen. Das ist das grösste Gebot. Es gibt keinen Ersatz für Liebe. Und unsere Liebe ist durch nichts zu kompensieren. Und das Börtchen hat es mal so ausgedrückt. Gottes Liebe zu fühlen ist etwas Wunderbares. Aber an Gottes Liebe zu glauben, wenn du sie nicht fühlst, ist mehr. Das zu wissen, was Jesus für uns da hat, dass er uns zuerst geliebt hat, dass er Schmerz ausgehalten hat, eine Trennung, eine kurze von Gott, und dass er für jedes von uns so viel Liebe hat, um all das, was wir versagen und nicht gut machen, auf sich genommen hat. Es gibt keine grössere Liebe. Und genau diese Liebe, nach dieser Liebe sind sich Jesus, dass wir sie ihm auch geben. Gottes vollkommene Liebe gilt jedem von uns. Egal, welche Sünde wir heute mitgebracht haben, welche Gleichgültigkeit oder auch welche Zweifel. Jesus hat es zum Morgen für uns vorbereitet. Und er ist real die ganze Zeit da. Er ist da. Und er sagt, komm, komm essen. Haben Teil mit meiner Gemeinschaft. Er steht in unserer Mitte und er gibt uns das. Und er sagt, komm. Und er stellt uns die Frage. Setzen wir unseren Namen dorthin. Kathi, wie auch immer, liebst du mich? Oder vielleicht auch die Frage, hast du mich mehr lieb als die anderen? Und dann dürfen wir sagen, ja, Herr, ich möchte dich, sind wir ganz ehrlich. Ich weiss nicht, wir wollen glauben und eben Gefühl, die dürfen nicht an erster Stelle stehen, sondern wir dürfen im Glauben sagen, ja, Herr Jesus, ich liebe dich und ich will das, ich will dir folgen. Und wir möchten jetzt vielleicht gerade, ich weiss nicht, das nächste Lied, möchten wir doch einfach Jesus so eine Antwort geben. Einfach, er weiss es. Und es ist nichts gross, was zwischen ihm und mir steht. Es gibt keine Sünde, die zu gross ist, die er nicht vergeben kann. Oder etwas, das zwischen mir und ihm steht. Wenn wir bereit sind, zu sagen, ja, Jesus, ich liebe dich. Aber ich möchte einfach noch beten. Herr Jesus, du weisst alle Sachen. Und du siehst, wie wir wirklich sind. Und manchmal nehmen wir uns vielleicht anders wahr. Und du siehst alles, was wir gerade in den letzten Tagen gelebt und gedacht haben. Vielleicht sind das Gehässigkeiten, und wo wir unkonsequent gelebt haben und es gleichgültig irgendwie war. Du siehst auch alle Verzweiflung und alle Angst und Einsamkeit. Aber du stehst bei uns. Und du sagst, komm, komm zu mir. Schau, es ist angerichtet. Und ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir, dass du nicht einen Vorwurf machst, sondern dass du sagst, es ist gut. Hey, hast du mich lieb? Und danke, dass wir einfach einen so einen gnädigen, wunderbaren Herr dürfen haben. Wir dürfen zu dir kommen, dir begegnen. Und danke, Jesus, dass der Moment immer da ist, weil du bist ja immer bei uns. Und ich möchte dir danken für das Geschenk. Und jetzt auch für die Begegnungen, die stattfinden mit dir. Haben wir den Mut, dass wir auch aufeinander zugehen und füreinander beten, einander segnen. Aber dass wir auch zum Kreuz führen kommen. Oder vielleicht in Gebetsraum, wo auch immer. Er sieht es. Es ist nicht abhängig von einem Ort. Aber haben wir den Mut, einfach das Jesus herzulegen? Und er kann eine neue Liebe in uns entfachen für ihn. Und wir dürfen begeistert sein für ihn. Amen.